Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Smürek trifft. Nach einer etwas längeren Pause geht es in 2023 wieder weiter mit dieser Sendung. Wer die Sendung zum ersten Mal hört, der möchte ich noch mal kurz erklären, was Sie hier erwarten können. Seit nunmehr 6 Jahren treffe ich für diese Sendung monatlich einen Menschen, der etwas mit Potsdam oder der näheren Umgebung zu tun hat, der hier lebt, der hier etwas auf die Beine gestellt hat oder der eine ganz besondere Bindung zu dieser Stadt hat. Wir reden über sein Leben, erzählen Geschichten daraus und lernen uns besser kennen. Das alles in 60 Minuten, garniert mit Musik, die mein Gast selbst ausgesucht hat. Bei meinem ersten Gast im Jahr 2023 gab es lange nicht den ganz großen Potsdam-Bezug. Das hat sich aber geändert, denn er ist jetzt auch Wahl-Potsdamer. Er ist geboren in Viersen und hat eine beispiellose Karriere hingelegt, über die wir uns heute natürlich auch unterhalten wollen. Er ist deutscher Trompeter, Flügelhornist, Komponist, Professor für Jazz-Trompete und Sie werden bemerkt haben, dass das jetzt alles Kunst für die Ohren war, aber er bedient auch die Augen, denn seit 2010 arbeitet er auch verstärkt als Fotograf. Was ein gutes Bild mit einem guten Musikstück gemeinsam hat, wie es war für Hildegard Knef, ein Album zu produzieren oder im Oval Office für den damaligen Präsidenten Barack Obama Musik zu machen, das will ich heute von ihm wissen. Unter anderem, denn es gibt viel zu erzählen. Herzlich willkommen in meiner Sendung, Till Brönner.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
Wir zeichnen die Sendung auf. Es ist Montagmittag, ein bewölkter Tag. Es hat bis jetzt geregnet. Jetzt kommt so ein bisschen die Sonne raus. Das suboptimale Wetter der letzten Wochen setzt sich auch heute leider fort. Wir sind dann ja immer noch in der umgangssprachlich dunklen Jahreszeit. Wie geht es Ihnen mit dem wenigen Tageslicht?
Naja, man denkt ja immer, dass man sich mit der Gewöhnung irgendwie an sowas auch in der Tat gewöhnt. Aber ich glaube, tatsächlich erleben wir ja, dass die meisten Menschen dann doch immer denken, dass nach Weihnachten die kalte Jahreszeit und die dunkle vorbei ist. Und dann stellen sie fest, dass manchmal noch 4 lausige und schwierige Monate vor ihnen liegen. Und deswegen ist das natürlich eine sehr, sehr geschäftige Urlaubszeit jetzt.
Ist das eine Zeit, in der man als Musiker auch mehr zu tun hat, weil die Menschen mehr auf Konzerte gehen als im Sommer?
Ich stelle schon fest, dass die dunkle Jahreszeit für Konzertgänger, die es eben auch nett, gemütlich und manchmal auch zurückgezogen lieben, ist schon ganz gut dafür. Aber ich denke, dass der Open Air im Sommermoment schon auch ein ganz besonderer ist. Allerdings haben wir auch im Sommer mittlerweile in Deutschland das Problem, dass das Risiko erheblich ist. Bei Live-Konzerten draußen meistens auch nicht überdacht, doch dem Regen zum Opfer zu fallen.
Ganz persönlich, was fehlt Ihnen in dieser Jahreszeit am meisten oder mögen Sie sie vielleicht sogar?
Also ich bin, ich will nicht sagen wetterunabhängig, ich liebe die Sonne. Als Fotograf liebt man die Sonne auch, je nachdem wie man fotografiert. Und natürlich liebe ich auch Wärme und die Möglichkeit spazieren zu gehen. Das ist bei Regen einfach doof. Man kann im Schnee noch besser spazieren gehen als im Regen. Und von dem haben wir eine ganze Menge hier. Aber ich habe irgendwann mal, ich sag mal, intellektuell beschlossen, mich vom Wetter nicht so sehr runterziehen zu lassen, weil ich ja doch ein inhaltlicher Typ bin. Und wenn ich schreibe, dann muss ich nicht immer aufs Meer rausgucken, sondern da reichen mir manchmal 88 Tasten.
Finde ich gut. Es gibt ja in dieser Jahreszeit auch so ein bisschen die Legitimation, mehr drin bleiben zu dürfen, ne? Weil man ja irgendwie auch nicht so richtig raus kann oder es irgendwie auch keinen Sinn macht. Das heißt, man kann mal eine Kerze anmachen und muss nicht immer irgendwo hin. Das ist irgendwie auch ganz schön.
Ist ganz schön, aber wir erleben, glaube ich, schon in letzter Zeit, nicht zuletzt auch durch so etwas wie die Pandemie, dass wir natürlich auch das Zuhause-Sein, das Kuschelig-Sein, das Gemütlich-Machen und das Kochen ein bisschen natürlich auch zur Tugend gemacht haben. Und ich denke, dass das Zeichen aktuell doch wieder deutlich auf mehr Bewegung und mehr Aktivität und Rausgehen doch steht, weil es eben auch was mit der Seele macht.
Seit 21. Dezember wird es wieder jeden Tag ein bisschen heller. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Sie haben ja einen Zweitwohnsitz in Kalifornien, genau in Los Angeles. Fliegen Sie hin, wenn Sie Licht brauchen?
Ja, nicht zuletzt das Licht war etwas, das mich unglaublich in den Bann gezogen hat da drüben. Es ist und bleibt einfach was anderes, wenn man morgens mit einer, ich sag mal, fast 99-prozentigen Sicherheit den Vorhang zur Seite schieben kann und dort in die Sonne schaut. Es ist ein ganz anderer Start und zu sehen, dass dort Menschen schon 5, 6, 7 Stunden früher aufgestanden sind und wissen, dass sie den Tag wahrscheinlich, was das Wetter angeht, so beenden, wie sie ihn begonnen haben. Das ist schon was anderes und es ist, man merkt auch physisch, körperlich, optisch einfach irgendwie auch eine ganz andere Herangehensweise. In L.A. sind Menschen natürlich irgendwie doch dem Körperkult immer schon sehr verfallen gewesen, aber der gesundheitlich gute Aspekt dabei, den darf man nicht ganz außer Acht lassen. Da gehört es einfach auch zum Spaß und auch für einen selber dazu, morgens joggen zu gehen. Und wenn man das auch noch am Strand tun kann, das ist schon toll.
Ich frage mich eine Sache, die ich öfter mal mit Freunden bespreche. Ist es so, wenn man die Sonne immer hat, also wie es in Kalifornien, Sie sagen ja gerade so 99%, irgendwie scheint sie da, verliert man vielleicht dann die Wertschätzung dafür? Also ich erinnere mal so an Momente hier im April, wenn man so die erste warme Sonne kommt, wie unglaublich gut man das findet. Und Gegenfrage ist, wenn man sie immer hat, sieht man sie dann noch?
Natürlich stimmt die Beobachtung, dass man sich an alles gewöhnt. Aber an Sonne und das Wetter und den Way of Life in Los Angeles sich so zu gewöhnen, dass man ihn für selbstverständlich erachtet, das habe ich auch bei den dort Ansässigen eigentlich noch nie erlebt. Im Gegenteil. Gerade und insbesondere L.A. ist ja eine Stadt, in der wirklich Kreative in einer Dichte anzutreffen sind, wie an wenig anderen Orten auf der Welt. Und das Problem der Kreativen in L.A. ist eigentlich, dass sie trotz der Sonne einfach unglaublich viel Zeit hinter verschlossenen Türen, hinter irgendwelchen Gardinen und dergleichen verbringen, um Drehbücher zu bewerkstelligen, um zu malen, um Musik zu machen und so weiter, in Studios zu sein. Und dann ist dieser Moment, wo man gezielt einfach mal vor die Tür treten kann und sich zum Wärmen nach draußen begibt und nicht umgedreht wie hier, schon ein schöner.
Ja, eigentlich ganz cool. Dann überdenke ich mal meine Argumentation. Ihr Hauptwohnsitz ist aber nur in Potsdam. Darüber freuen wir uns. Warum haben Sie sich für Potsdam entschieden?
Ja, ich sage immer etwas lax, 30 Jahre Berlin können ja auch mal genug sein. Und derzeitig erleben wir in Berlin schon Abenteuerliches, glaube ich. Und ich selber bin 91 nach Berlin gekommen und war in der glücklichen Lage, dass Berlin, das gerade den Mauerfall erlebt hatte, in seinen Anfängen sozusagen das neue Berlin noch zu erleben. Und ich habe immer wieder große Hoffnungen auch in die Stadt gehabt. Und zum Arbeiten dort zu sein oder hinzufahren, das ist gut, aber mittlerweile hat sich das bei mir auch familiär so verändert, dass ich inklusive einer zweijährigen Tochter das Gefühl habe, der Stadt nicht ganz entweichen zu wollen, aber doch am Ende vielleicht etwas entspannter, ruhiger und was die Luft angeht, ganz eindeutig besser leben zu wollen.
Wenn Sie in L.A. sind und Sie sprechen über Potsdam, wie erklären Sie die Stadt?
Man muss Berlin zum Beispiel gar nicht erklären, das ist ganz interessant. Und Potsdam muss man dann schon erklären, wenn man denen erzählt, dass das was mit Preußen und mit einem König und dergleichen zu tun hat, dann werden die natürlich hellhörig. Für die ist sowieso alles, was älter als 100 Jahre ist, schon ancient und deswegen einfach bemerkenswert. Also richtig vorstellen können die sich das trotzdem alle nicht so richtig. Also der Kaiser ist dort noch ein bekanntes Wort. Den habt ihr doch wahrscheinlich noch. So, das hört man nicht selten.
Wird das so als Vorort gesehen? Wahrscheinlich, ne? Von Berlin?
Man kennt Potsdam in Amerika nicht. Man muss Potsdam erklären und auch lustig erklären kann man ja, warum sich auch die Oberen damals entschlossen haben, nicht in Berlin, obwohl es ja da ein Schloss gab, sondern hier niederzulassen und sich eben auch mit der Geografie und auch mit dem Boden und der Landschaft hier auseinanderzusetzen, hat ja auch viele Antworten parat.
Jetzt andersrum, wie erklären Sie in Potsdam L.A.?
Naja, L.A. ist der Ort, an dem die Musik zumindest 50% zu Hause ist, die ich mache. Und an den Ort zu gehen oder an die Wurzel zu gehen dessen, was man so wunderbar findet, das braucht immer nicht viel Erklärung, sondern ich glaube, das stellt kein Mensch so richtig in Frage. Es ist die Geburtsstätte für vieles, was mir immer Spaß gemacht hat, insbesondere L.A. als West Coast Jazz Wiege, ist etwas, das viele Geschichten parat hat. Und das sind andere Geschichten als hier, aber eben auch sehr schöne.
Wir haben gerade schon ein bisschen über Musik gesprochen, was natürlich ganz klar ist. Und wir wollen so ein bisschen jetzt auch mal Musik hören. Wir reden gleich noch über viele Stationen und Lebensorte. Aber jetzt Musik. Und Sie sind der Chef, der Musikchef dieser Sendung. Was hören wir denn jetzt?
Na, vielleicht fangen wir einfach mal mit einem Stück an, das mich damals mit der Trompete und der Art, wie ich heute spiele, sehr, sehr, ja, ich muss sagen, doch geprägt hat. Es ist ein Stück von Miles Davis. Das heißt Two Bass Hit und findet sich auf einer sehr berühmten Aufnahme namens Kind of Blue.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir ist der Jazzmusiker Till Brönner. Herzlich willkommen zurück bei Smürek trifft. Und bei mir ist heute auf dem Klausberg in Potsdam. Und weil hier die Aussicht so schön ist, steht hier auch ein Belvedere, ein 250 Jahre altes Aussichtsgebäude. Man hat hier einen reizvollen Blick über den Parc Sanssouci und die hügelige, seenreiche Landschaft und natürlich die Stadt Potsdam. Friedrich der Große wollte diesen Bau nach dem Vorbild des Kaiserpalastes des Kaisers Nero in Rom. Und das habe ich jetzt auch erzählt, weil ich dachte, es ist vielleicht eine gute Überleitung zu Ihrem Kindergartenaufenthalt, denn der war, wenn ich richtig informiert bin, in Rom. Sie sind in Viersen in NRW geboren, hatten also ihren Kindergarten in Rom. Ganz schön weite Anfahrt.
Das ist richtig. Aber es war etwas, das ich nicht mit einer Sekunde missen möchte und mein weiteres Leben so bereichert hat, wie vieles, was in der Kindheit passiert. Das gilt für gute Sachen, das gilt auch für schlechte Sachen leider. Aber die Farben, die Düfte und das Essen aus dem Rom der 70er Jahre. Rom hat übrigens insbesondere in Italien ein etwas deftigeres Essen. Das ist etwas, das mich so geprägt hat, dass ich, wenn ich ans Kochen denke, wirklich immer auch Rom im Hinterkopf habe.
Wie lange haben Sie in Italien verweilt?
Das waren die ersten 5, 6 Jahre meines Lebens. Ich nehme meinen Eltern eigentlich nichts übel, außer dass sie uns nicht noch länger dort haben aufziehen wollen oder können.
Ist das oder liegt dort auch die Wurzel für Ihre Musikleidenschaft? Kann man das irgendwie in Verbindung bringen?
Also in Italien nicht über Musik zu stolpern oder an sie zu geraten, das ist schon ein Wunder. Die Italiener sind zusammen mit unserem Kulturkreis hier einfach die Erfinder dessen, was man heute in allen Verzeichnissen so findet. Und die Klassik hier und dort sind untrennbar miteinander verwoben. Die Italiener lieben Musik, die Italiener lieben vor allen Dingen auch ihre eigenen Künstler, was man immer wieder auch merkt daran, dass auf den großen Festivals, den Jazz-Festivals, auch gar nicht so viele Menschen aus Amerika oder gar Deutschland auftreten, sondern viele Italiener. Das ist bei uns lustigerweise anders.
Wie musikalisch war es bei Ihnen zu Hause? Wie musikalisch waren Ihre Eltern?
Meine Eltern sind beide Lehrer gewesen. Und meine Mutter hat zugunsten der Kinder dann irgendwann gesagt, ich lass das jetzt mal, vielleicht steige ich später wieder ein. Das ist ja auch gelungen. Und beide hatten übrigens auch familiär vorbelastet, tatsächlich auch Musiker in der Familie. Ich komme aus einer Familie von Chorleitern und Volksschullehrern sozusagen, die alle eher im klassischen Bereich bis hin zum Organisten im Frankfurter Dom mit klassischer Musik was am Hut hatten. Und ich bin wahrscheinlich der dann aus der Art geschlagen ist, wenngleich eben auch Musiker.
Ihr Talent ist dann später in Schulorchestern aufgefallen. Welches Instrument haben Sie da gespielt?
Ich habe immer schon Trompete gespielt, habe mir irgendwann autodidaktisch bis heute übrigens das Klavierspielen beigebracht. Ein bisschen was bewerkstellige ich auch auf diesem Instrument, aber selten so, dass ich damit ein Bühnenkonzert bestreiten würde.
Wollten Sie oder sollten Sie mehr Musik machen?
Ich wollte auf jeden Fall Musik machen. Ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie eigentlich immer mehr daran interessiert waren, wo eigentlich mein Herz so schlägt, als dass sie das Gefühl hatten, mir brauchbare altkluge Ratschläge mit auf den Weg geben zu müssen. Wenngleich ich sagen muss, dass es unheimlich wichtig ist, einem Kind eigentlich beides aufzuzeigen. Also letztlich doch auch den Impuls immer wieder auch in den Mittelpunkt zu stellen, was interessiert dich? Und dann gleichzeitig aber auch ein bisschen über die Realität, die einen da draußen erwartet, zu erzählen. Und das geht mir heute mit meinen eigenen Kindern so, dass ich das Gefühl habe, wie viel Realität möchte ich und muss ich ihnen zumuten, damit sie es später vielleicht ein bisschen leichter haben.
Da gehört manchmal auch das Studieren dazu und Sie haben die Musik ja dann auch richtig studiert, ne? Jazz-Trompeter an der Hochschule für Musik in Köln. Wo kommt dann so die Liebe für den Jazz her? Wie würden Sie das begründen?
Mein Vater hat immer sonntags morgens eine Radiosendung beim Frühstück gehört, die hieß Swing und Balladen. Das war insofern ganz lustig, als das eine Kombination aus Essays und Musik war und nicht nur nicht selten, sondern eigentlich fast jedes Mal war irgendwas dabei, was mit der Trompete zusammenhing. Und Louis Armstrong das erste Mal zu hören, auch in dieser Show, das war für mich ein unglaublicher Türöffner, weil niemand so spielte wie der. Und das ist lustigerweise nach weit über 100 Jahren auch heute immer noch so. Ich glaube, das ist im Bereich der Objektivität, dass dieser Mann auf der Trompete etwas bewerkstelligt hat, was bis heute niemand erreicht hat, auch technisch vor allen Dingen.
So ein bisschen wie Pelé im Fußball, der ja auch gerade so ein bisschen, ne?
Korrekt. Also,
ja. Und es ist witzig, weil die nächste Frage ging um Louis Armstrong, weil bei meinem Vater lief das auch immer. Wir hatten im Kassettenrekorder immer Louis Armstrong eingelegt und insofern habe ich auch eine Verbindung. Sie wurden später dann Mitglied der Rias Big Band, also Teil des großen Orchesters und 1993 erschien das erste eigene Album, Generations of Jazz, und dafür gab es auch die ersten Preise. Sie haben dann mit vielen Stars gemeinsam produziert, mit Thomas Quasthoff, Carla Bruni auch.
Korrekt, ja. Ich hatte früh das Gefühl, mich mit der Musik und den letzten Auswirkungen, sag ich mal, einer Ära auseinandersetzen zu wollen. Und ich hatte auch, was dazugehört, oft Glück. Ich kam 1991 nach Berlin und bin in der Tat bei diesem, damals hieß es noch Rias Tanzorchester, unter Horst Jankowski untergekommen als Solotrompeter. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil die Tür jeden Tag aufging und irgendjemand zwischen Günter Pfitzmann, Rudi Carrell, Tony Bennett, Shirley Bassey, Hildegard Knef und Katharina Valente die Tür reinkam und auf die Musiker zuging, als ob alle alte Freunde seien. Und genau so war es auch. Und ich durfte Mäuschen spielen und gleichzeitig war ich gefordert. Und ich habe das Gefühl, es hätte für kein Geld der Welt eine bessere Schule geben können, wie das Handwerk eigentlich funktioniert. Und ich bin heute sowas Ähnliches wie Träger von First-Hand-Information. Also ich kann und darf heute darüber berichten, wie es damals war. Früher hätte ich meinen Mund halten sollen darüber. Ne?
Aber eine ganz fantastische Bühne und ganz fantastische Voraussetzungen. Hildegard Knef haben wir jetzt schon erwähnt. Das Album 17 mm, das haben Sie produziert. Jetzt interessiert mich natürlich Hildegard Knef, ein Weltstar, damals glaube ich auch schon sehr krank. Sie waren zu der Zeit glaube ich so 28, 30 Jahre sowas in der Drehe. Wie sind Sie da zusammengekommen?
Hildegard Knef war mir schon als Kind immer ein Begriff. Ich hatte sie damals im Fernsehen gesehen in den 70er Jahren und das war etwas, das ich nie vergaß, weil dieses Wesen, dieses aparte Wesen mit den langen Wimpern, den angeklebten, irgendwie, das war wie so ein Schlüsselerlebnis. Und dann kommt ein großer Schnitt und dann saß ich in dieser besagten Rias Big Band und Kai Rautenberg, der Pianist dieser Band, war ein wichtiger, sehr wichtiger Mentor für mich. Und irgendwann hatte Kai Rautenberg Geburtstag und auf der Party, die er übrigens ganz formlos als Einladung aussprach, ging plötzlich die Tür auf und die Knef stand im Türrahmen. Und da stand nicht etwa jemand, der einen großen Auftritt hinlegte, sondern das war eine ganz normale, bodenständige Person, die sich sofort auf dem Sofa breit machte, aber eben so schmal, wie sie war, gar nicht so breit machen konnte. Und dann quatschte sie so wie eine Kollegin, die man seit Jahren kennt. Und da das natürlich ganz nachweislich nicht der Fall war und ich wirklich Bauklötze staunte, habe ich mich irgendwann mal durchgerungen zu der Frage, wie es denn mit einer neuen Platte aussähe, weil das hat mich wirklich interessiert. Noch dazu, weil Kai Rautenberg sie als Leib- und Magenpianist begleitete und da hat sie gesagt, oh, wir suchen gerade nach einem Produzenten. Und wie es so ist in jungen Jahren, wenn man so ein bisschen leichtsinniger unterwegs ist, das ist ja auch ehrlich gesagt ein Vorteil, keine Angst zu haben vor dem Endergebnis. Und wie habe ich mich dann sagen hören, ja, also kann ich mich da nicht mal bewerben. Und dann hatte ich 3-4 Tage später einen handschriftlichen Text von Hildegard Knef im Briefkasten mit dem Auftrag, hier, mach doch mal.
Fantastisch. Es ist ja oft so, dass man sich Dinge, wenn man sie sich dann zutraut, dass sie dann auch klappen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt, ne? Dass man einfach sagt, ich mache ich jetzt einfach.
Ja, ich glaube, da steckt eine Menge Philosophie und Psychologie dahinter. Und der Mensch ist, glaube ich, in der Lage, Dinge unterbewusst zu fokussieren. Und wenn er sich nicht selbst im Weg steht, und das ist, glaube ich, fast die größte Kunst, dann kann das eben auch Wirklichkeit werden.
Wie war denn die Zusammenarbeit mit Hildegard Knef dann?
Ich erinnere mich an wenig Dinge so gerne, obwohl es auch natürlich andere Begegnungen gab, wie an die Zusammenarbeit mit Hildegard Knef, weil sie vor allen Dingen menschlich für mich eine riesige Erfahrung war. Ich hatte große Verantwortung übernommen, einen Menschen und Künstler mit einer solchen Vita und solch einer Aura wie Hildegard Knef, das ist ja deutsche Nachkriegsgeschichte par excellence und vorher, mir unter die Fittiche zu nehmen. Und tatsächlich war es so, dass sie aber ganz genau wusste, mit wem sie da arbeitete, nämlich eigentlich einem unerfahrenen, aber eben tatsächlich sehr interessierten und sprühenden jungen Musiker. Und ihr Interesse an mir war mindestens, wenn nicht noch größer, als umgedreht, sodass ich das Gefühl hatte, ihr Interesse tatsächlich auch an mir in die Arbeit mit einfließen lassen zu können. Wir waren wirklich, was die Inhalte anging, fast nackt voreinander und es ging nur noch um Inhalte und Musik. Es war ganz toll.
Auf ein weiteres Erlebnis möchte ich noch eingehen. Ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt, Sie wurden 2016 als einziger deutscher Künstler zu einem Konzert im Oval Office eingeladen, gemeinsam mit 40 anderen Künstlern wie Sting und Aretha Franklin für Barack Obama. Wie war denn das?
Das war sehr beeindruckend, aus verschiedenerlei Hinsicht natürlich. Erstmal kommt man als Normalo oder auch Künstler nicht so ohne weiteres ins Weiße Haus. Man muss wahrscheinlich doch in den Gefilden auch beruflich irgendwie unterwegs sein, damit sowas mal in der Vita steht. Tatsächlich war es der International Jazz Day, der jedes Jahr am 30. April von der UNESCO schon seit einigen Jahren ausgerufen wird, den sich Barack Obama als erster Afroamerikaner im Weißen Haus ins dortige Haus geholt hat. Und der hatte natürlich, wie so häufig, gute Berater und hatte auch ein Gespür dafür, was für ihn als Mensch schwarzer Hautfarbe das Richtige sein könnte und sich die einzige, wenn man so möchte, nachweisliche Kulturform Amerikas, die für sich bekleiden, ins Weiße Haus zu holen, auf dem Weg raus, denn da war schon die Endphase auch in Sicht, das war ein wahnsinnig guter Coup. Und dann eben all die Leute dort zu sehen, im Garten des Weißen Hauses mit unglaublichen Sicherheitsvorkehrungen umherzuwandeln und jemanden wie Wayne Shorter sagen zu hören, mein Gott, ich war schon auf der ganzen Welt mit meiner Musik und mit Miles Davis, aber irgendwie noch nie im Weißen Haus. Das ist schon bemerkenswert. Das hat mich mindestens so sehr beeindruckt, wie die Tatsache, da Musik machen zu können.
Sind Sie mit den anderen Musikern ins Gespräch gekommen? Also kann man dann mit Sting auch mal sprechen?
Oder? Ja, ich hatte Sting auch vorher schon mal als Gesprächspartner. Das ist immer spannend, aber allen, wirklich durch die Bank allen, war klar, was dort passiert. Und als dann wie die Hühner auf der Stange alle, und da waren wirklich 45 Musiker, all dieses Kaliber sozusagen dabei, als die dann da warteten auf den Moment, dass Obama reinkam, um sie zu begrüßen, da war schon sowas wie Ehrfurcht im Raum vor der Situation. Und dann kam er rein und fiel erstmal Herbie Hancock um den Hals und war wie ein wahnsinnig prominenter und sympathischer Basketballer. Auch die Statur hat da geholfen natürlich immer.
Tolles Erlebnis. Wir hören jetzt wieder Musik, ausgesucht von Till Brönner, dem Musikchef dieser Sendung. Was gibt's denn jetzt?
Na, ich würde sagen, wir hören ein bisschen in einen Künstler hinein, der eigentlich offiziell nicht der Jazz-Sparte zugeschrieben wird, aber für den Jazz und für die Integration und für die Verständigung zwischen Schwarz und Weiß unglaublich viel getan hat. Vielleicht der größte Popsänger des letzten Jahrhunderts, wenn man Quincy Jones zitieren möchte, Frank Sinatra, zusammen mit Antonio Carlos Jobim von ihrem gemeinsamen Album. Und daraus hören wir Change Partners.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Zurück bei Smürek trifft. Bei mir ist Deutschlands bekanntester Jazz-Trompeter Till Brönner. Herzlich willkommen zurück.
Ich freue mich.
Und wir freuen uns gemeinsam, glaube ich, so, zumindest hatten wir das eben im Off schon mal besprochen, über die Sonne. Sie ist nämlich gerade raus.
Ja, sie wärmt sofort. Sie kommt raus und schon spürt man es.
Ganz fantastisch. Und wenn Sie jetzt an einem Sonntag hören, wo es dann auch ausgestrahlt wird und es regnet gerade, dann nochmal der Hinweis, es ist eine Aufzeichnung. Aber es wird bestimmt wieder besser. Der Frühling ist nicht mehr weit. Wir zeichnen die Sendung auf, wie gesagt. Und am Sonntagmorgen wird sie ausgestrahlt ab 10 Uhr. Viele Familien sitzen dann bei einem guten Frühstück. Wie ist es bei Ihnen mit Ihrem Tagesablauf? Wie können wir uns das vorstellen? Wann geht es in den Tag und sind Sie so ein Frühstücker? Frühstücken Sie gern?
Ich bin ein totaler Frühstücker. Ich kann ohne was im Magen gar nicht richtig warm werden und Trompete spielen schon mal gar nicht. So mit vollem Magen spielen, das geht auch nicht. Aber ich bin aus meiner Zeit in Italien mit einem guten Cappuccino groß geworden. Also natürlich nicht als Kind. Aber den habe ich dann entdeckt und ich leiste mir den Luxus einer Siebträgermaschine im oberen Preissegment. Einfach nur, weil ich das so gerne trinke und ich muss mich richtig gehend irgendwie schon kasteien, dass ich irgendwie nicht mehr als anderthalb von diesen Dingern trinke, weil es einfach so schmeckt.
So richtig lecker. Ne?
Es ist voll mein Ding.
Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Ritual, wenn man dann an dieser Maschine das erst dann durch die Mühle laufen lässt und dann eindrückt.
Ich stehe eigentlich morgens auf, mache mir erst diesen Cappuccino und dann mache ich mir ein Sandwich. Gerne backe ich auch selber mal eine Focaccia, über die man dann drei Tage auch nochmal stolpert. Es ist wunderbar und dazu höre ich erstmal Nachrichten und dann geht es in den Teil meines Tages, der auch ein bisschen fern der Realität manchmal ist.
Ich bleibe noch ein bisschen bei dem Essen. Ich habe in der Vorrecherche erfahren, dass Sie auch gerne kochen. Was ist das Schöne am Kochen für Sie?
Kochen macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich da die Zeit stehen lassen kann und gleichzeitig mich auf etwas konzentrieren kann und das Konzentrieren auf Rohstoffe. Ich bin also nicht jetzt jemand, der Sößchen an Schäumchen und dergleichen mit Aggregatzuständen oder so vermischt. Das ist beeindruckend. Aber gute, wohlschmeckende Rohstoffe so zu verarbeiten, wie dass man am Ende merkt, es sind nur wenige Handgriffe immer wieder und wenige Zutaten, die am Ende etwas zaubern, das einem wirklich gut tut und was auch wirklich schmeckt und dann auch letztlich wieder auf einer Sternekarte landen kann. Ja, das macht mir unglaublich viel Spaß und dann gehe ich wieder in die Musik zurück.
Klingt ganz fantastisch. Und da wir heute Sonntag haben und der ein oder andere vielleicht noch eine Idee braucht, was er denn heute Mittag kochen könnte, was gibt es denn so bei Ihnen? Was kochen Sie gern?
Also ich bin nicht der, wo man Sachen findet, die keiner zu Hause hat. Im Gegenteil. Ich glaube, es ist immer wieder lustig, auch wenn man zum Beispiel im Social-Media-Bereich sieht, was Leute eigentlich gerne kochen, dass da sowas wie die Pasta Carbonara, die übrigens gar nicht so leicht ist, weil die ganz schnell irgendwie auch zu trocken werden kann, wie Menschen das lieben, wenn man das sieht. Es sind nur ganz wenige, übrigens nicht ganz leichte Zutaten, aber es macht einfach glücklich. Ich glaube, ich liebe glücklich essen, so, ne? So glücklich mach essen.
Also bloß nicht Fastfood.
Ja, Fastfood kann ja, wenn es gut gemacht ist, einfach auch lecker sein. Aber Fastfood so aus der Fastfood-Kette, das bringe ich nicht mehr so ganz übers Herz. Das ist wirklich nur im Notfall drin. Aber wenn man sich zum Beispiel Zeit nimmt, vermeintliches Fastfood, also auch einen Burger selber zu machen, irgendwie vom Bun irgendwie bis zum Fleisch, das man auswählt und dann erst durchdreht und so weiter, ja, das ist schon schön.
Da ist aber ein Widerspruch, Fastfood und Zeit nehmen.
Ja, genau. Deswegen, ich komme nicht mehr so auf dieses Fastfood, das wirkliche hin. Deswegen auch ein vermeintliches Fastfood-Gericht braucht seine Zeit.
In Ihrem Tagesablauf, welche Rolle spielt neben der selbstgemachten Musik eigentlich die passive Musik? Also läuft nebenbei immer irgendwo Musik oder setzen Sie sich auch mal in den Sessel und hören richtig aktiv eine richtig gute Platte?
Wer aktiv Musik macht, der muss sich natürlich auch, wenn immer wieder etwas auch erscheinen soll und veröffentlicht werden soll, mit dem auseinandersetzen, was existiert. Und da gibt es auf der einen Seite das Repertoire und vielleicht sowas wie die Vergangenheiten, auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder die Informationen mit der Gegenwart verbunden. Also was ist aktuell gerade der Fall? Und beides macht mir Spaß, aber wenn ich sozusagen Musik zu sehr als Berieselung im Hintergrund habe, dann passieren manchmal komische Dinge. Ich nehme sie zwar noch ernst, aber manchmal wird sie zum Geräusch. Und genau das möchte ich eigentlich vermeiden, weil es ist ja nun mein Beruf. Und insofern ist es manchmal ganz toll, keine Musik zu hören, wenn man so viel beruflich damit zu tun hat.
Also es geht dann auch um Wertschätzung, ne? Also nicht einfach nur dudeln lassen, wie man es so umgangssprachlich sagt, sondern sich auch wirklich mal drauf konzentrieren.
Tatsächlich fällt es mir schwer, ein Gespräch zu führen, zum Beispiel so wie unseres, und dann im Hintergrund, was vielen Menschen überhaupt ganz entspannt so von der Leber weggeht, Musik laufen zu lassen. Das geht nicht. Also für mich ist Musik immer noch so wichtig, dass ich eigentlich hinhören muss und zu Musik weghören. Das funktioniert bei mir nicht.
Spielen Sie zu Hause Trompete, vielleicht mal zum Üben oder zu Weihnachten?
Ich spiele unheimlich oft zu Hause Trompete, allerdings selten so, dass Menschen mich hören. Es gibt mittlerweile Dämpfer, die Trompete quasi auslöschen irgendwie aus dem ganzen Akustikbereich. Das ist auch ganz gut. Erfunden haben es übrigens die Japaner, auch nicht so weit hergeholt, weil die mit ihren Papierwänden ursprünglich irgendwie natürlich auch besondere Vorkehrungen treffen mussten. Aber es macht Spaß. Und am meisten macht es natürlich Spaß, zum Beispiel auch draußen mal zu spielen. Und wenn es nicht so kalt ist wie jetzt gerade, ist das auch schön für die Umwelt.
Fantastisch. Ne? Haben Sie eigentlich eine monogame Beziehung zu Ihrer Trompete oder eine offene? Also die Frage ist, dürfen auch andere Trompeten an Ihren Mund?
Ja, es ist nicht so wie bei der Geige, die man, wenn man sie hat und vielleicht das Glück hat, auch was Besonderes zu spielen, dann ein Leben lang spielt. Aber es geht in den Nahbereich. Ich war mal in früheren Jahren ein Trompetensammler und das ein oder andere Schmuckstück findet sich in meiner Kollektion. Aber es ist eher manchmal so ein nostalgisches Gefühl, irgendwie darauf zu verweisen. Manchmal hat die auch jemanden gehört, den man kannte oder den man verehrt. Und es ist manchmal auch sowas Ähnliches wie eine Wertanlage, aber nicht im Ansatz so umfangreich wie bei einer Geige.
Die Qualität ist aber nun doch notwendig, ne? Eine richtig gute. Ich weiß, Konzertgeigen können ja oder kosten ja mindestens fünfstellig. Bei Trompeten ist, glaube ich, nicht ganz so intensiv, aber die Qualität ist schon extrem wichtig.
Also die Preisspanne bei einer Trompete, die wirklich brauchbar ist und sich für ein Konzert auch eignet, die geht von, sagen wir mal, 1.000, 1.500 bis dann Höchstgrenze 35.000. Aber das ist ein einziger Hersteller in den USA, der das im Prinzip auch etwas übertreibt.
Gehen wir mal vom Instrument zu Ihnen. Wir haben ja nun gerade Erkältungszeit. Sie haben es ja auch so ein bisschen erwähnt, gerade auch nicht gerade warm heute. Gibt es bei Ihnen so eine Art Toleranzbereich? Also ein bisschen Erkälte, da können Sie noch spielen, ein bisschen mehr, dann nicht mehr? Wie kann ich mir das vorstellen? Mit Luft und so weiter sicherlich nicht so ganz einfach.
Ich bin jemand, der gelernt hat und sich daran gewöhnt hat, eigentlich in jedem Zustand auf die Bühne gehen zu können. Also ich habe sicherlich zahllose Konzerte, auch wenn man so möchte, krank gespielt, weil es einfach sehr kompliziert ist, ein Konzert abzusagen. Irgendwas in mir regt sich da auch immer in Richtung Unprofessionalität. Also ich möchte mein Publikum nicht enttäuschen und da auf der Bühne rumzujammern, dass ich das jetzt gerade nicht kann, das ist nicht meins. Also ich finde, das gehört auch eigentlich nicht auf die Bühne. Dennoch ist es natürlich total menschlich und streckenweise war es auch sportlich, wenn nicht sogar gefährlich. Der Höhepunkt war, dass ich wirklich mal mit 40 Fieber in Japan auf der Bühne ein Konzert gespielt habe, ohne es so richtig zu merken, mit kaltem Schweiß von der Bühne ging, wirre Dinge von mir gegeben habe, weil mich das natürlich auch angestrengt hat und dann tatsächlich in einem Krankenhaus landete, das die nächsten 3 Tage damit beschäftigt war, mein Fieber runterzukriegen. Übrigens eine krasse Erfahrung. Also so weit möchte ich es nicht mehr kommen lassen, aber Konzerte absagen aus Krankheit, das mache ich wirklich nur, wenn es wirklich auch so ist und ich das Bett nicht verlassen kann. Und
Sie keine Luft mehr kriegen im wörtlichen Sinne wahrscheinlich.
Ja, die Lunge ist wichtig und wenn die Stimme zum Beispiel belegt ist oder wirklich nicht zu aktivieren, das ist für Sänger, ich bin ja nur Gelegenheitssänger, wirklich, wirklich krass. Also die haben Techniken drauf, das zwar in Sekundenschnelle wieder auf ein brauchbares Niveau zu bekommen, aber wenn das dann so erkältet ist und die Stimme einfach weg ist, dann ist sie weg.
Eine Gesundheitsfrage habe ich noch. Ich habe gelesen, dass Ihr Zahnarzt öfter einen Abdruck Ihres Gebisses erstellt. Warum?
Ja, das liegt nicht an ästhetischen Gründen, sondern das liegt tatsächlich daran, dass der Körper und die Psyche beim Trompetespielen so sensibel reagiert, dass die kleinste Veränderung, was die Zahnstellung angeht, schon manchmal zu schweren Navigationsproblemen auf dem Instrument und dadurch irgendwie auch Fehlerquellen führt. Und sollte der hoffentlich nie eintretende Moment kommen, dass ich aufgrund eines Unfalls vielleicht eine Reproduktion meiner Zähne, meines Gebisses benötige, dann wäre dieser Abdruck sozusagen meine Rettung, um das so wiederherzustellen, dass mein Gehirn nicht verrückt spielt.
Interessant, was es alles für Vorsichtsmaßnahmen gibt. Aber gut, dass es gibt. Ne? Ich bin ja sowieso dankbar, dass es den Zahnarzt gibt. Man geht nicht gern hin, aber was wären wir ohne ihn?
Absolut.
Ja, absolut. Ganz fantastisch. Wir haben eine kleine Gesprächspause und garnieren die wieder mit ein wenig Musik. Was hören wir jetzt?
Ich liebe eine Sängerin, die leider nicht mehr unter uns ist. Das ist Shirley Horn. Miles Davis hat mit den wenigsten Sängern irgendwie eine Beziehung aufgebaut für sich selbst, außer Shirley Horn. Die fand er großartig. Und da gibt es ein Album, das heißt Here's to Life, und daraus hören wir den gleichnamigen Titel.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir zu Gast bei Smürek trifft ist ein berühmter Musiker, der auch andere kreative Seiten hat. Bei mir ist der Jazzmusiker Till Brönner und wir reden jetzt einmal über das Bild. Denn Till Brönner ist neben der musikalischen Karriere auch ein begnadeter Fotograf. Man kann ja sagen, die Fotografie hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Ich meine da vor allem die Technik. In meiner Kindheit war alles analog. Die wichtigen Fragen waren, hast du einen 24:3 Film drin oder 36 Aufnahmen, schwarz-weiß oder Farbe? Und wo kann ich die Bilder zum Entwickeln hinbringen? Später wurde diese Fragen durch andere abgelöst. Wie viel Megapixel hat meine neue Digitalkamera und wie viel Speicher habe ich auf meinem Chip? Und heute ist die Frage eigentlich nur noch, habe ich ein Smartphone dabei. Bei aller Technik ist aber eins nicht zu ersetzen, das ist das Auge für ein gutes Motiv. Also zu erkennen, genauso wird es gut aussehen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Sie eins haben, so ein Auge. Wann haben Sie es entdeckt?
Ich habe es entdeckt, als ich die Filmmusik zu einem Dokumentarfilm über den amerikanischen Jazz- und Modefotografen William Claxton schrieb. Und obwohl ich schon oft fotografiert wurde, auch vor meiner Zeit hinter der Kamera, war nie der Moment da, selbst zur Kamera zu greifen. Aber in diesem Film habe ich gemerkt, dass dieser wunderbare Mann, den ich später auch kennenlernen durfte und der tatsächlich auch mal Fotografien von mir angefertigt hat, dass der sowas wie ein imaginärer Musiker mit seiner Persönlichkeit war, der voller Respekt, Zurückhaltung und gleichzeitig aber auch für den Sinn, den der Moment halt, ne, braucht, um abzudrücken, einfach gearbeitet hat und damit tatsächlich für die Musik, den Jazz und die zahlreichen Cover mindestens so viel getan hat wie die Musiker selber. Und das hat mich überzeugt, dass der Vorgang und die Kommunikation beim Fotografieren in etwa auch mit dem Jazz machen und spielen vergleichbar ist. Denn es ist immer eine Frage der Persönlichkeit, des Individuums und der Kommunikation, ob am Ende ein gutes Foto rauskommt.
Haben Sie diese ganzen technischen Entwicklungen, die ich gerade beschrieben habe, aktiv selbst miterlebt? Also haben Sie auch schon damals, als es nur analog gab und später, als es dann diese kleine Kompakt-Digitalkamera gab, auch selbst aktiv fotografiert?
Mir fiel damals auf, dass schon früh auch die digitale Fotografie nicht so aussah und rüberkam wie das, was ich aus der Zeit kannte, die mein Vater mit der analogen Kamera verbracht hat. Und um es abzukürzen, ich glaube, dass wir auch heute noch vor dem Ergebnis analoger Fotografie letztlich mit Bewunderung eher stehen bleiben, als vor dem, was man mit Photoshop alles hinbekommen kann. Inklusive der Tatsache, dass ja zahlreiche Programme in der Fotografie, also in der digitalen Fotografie existieren, die wieder zum Ziel haben, so wie früher, die analoge Fotografie auch zu imitieren. Und das ist schon in Zeiten von Megapixeln und Objektiven, die nicht mehr scharf genug sind für das, was eine Kamera sozusagen datentechnisch bewerkstelligt, lustige Fragen. Also wir gehen quasi mit all diesen Boliden, die es mittlerweile gibt, im Kamerabereich wieder zurück zu einem Look, der im Ausstellungsfalle einfach doch eher der analogen Fotografie wieder angenähert.
Ist das ein bisschen wie Vinyl und MP3?
Ich glaube, es hat was von diesem Mythos. Und wenn wir heute auch die großen Fotoausstellungsorte und Städten sehen und einfach mal gucken, was macht das Publikum, es bleibt fast in der Regel immer doch vor den historischen Fotografien stehen, wo man sich eben auch fragt, warum sieht das eben jetzt so aus? Und ich bin neulich tatsächlich in der Situation gewesen, eine ältere Kamera von mir mit einem Objektiv Vorzeiten des sozusagen rauschfreien Fotografierens, um jetzt mal kurz irgendwie in die Details zu gehen, nochmal vorzunehmen, um das Foto, das mir mit der Kamera gelungen ist, nochmal zu reproduzieren. Und ich bin jetzt wieder bei meinem alten Equipment.
Welches ist das? Mit welcher Kamera arbeiten Sie?
Ich bin Leica-Fotograf. Und auch dort gibt es natürlich Kameras, die vor dieser CMOS-Zeit unterwegs waren. Und die alte M8 in Kombination mit einem 28er, also das erste Digitalgerät, das Leica hergestellt hat, das hat Fotos gezeitigt, die ich mit allen Kameras danach so nicht mehr hinbekommen habe. Was macht man? Man tut gut daran, die nicht zu verkaufen, die alten Dinger.
Absolut. Und damit weiterhin erfolgreich Fotos zu machen. Die Qualität der Technik ist das eine, das andere ist natürlich auch die Quantität. Was halten Sie von der Fotoschwemme, die wir irgendwie seit einer Zeit schon wirklich erleben? Auf manchen Smartphones packen ja irgendwie zehntausende Fotos. Keine Ahnung, wann man die sich jemals anguckt.
Auch auf meinem Fotogerät hier, dem Smartphone, finden sich genauso viele Fotos. Aber ich glaube, es ändert nichts daran, dass Fotografie natürlich auf der einen Seite sehr, sehr populär geworden ist und jeder in Anführungszeichen fotografieren kann. Auch der Brönner musste ja dann irgendwann zur Kamera greifen, ne? Und das Gefühl war, Mensch, der kann auch bei der Trompete bleiben. Aber es ändert nichts an der überschaubar großen Zahl von guten Fotos. Und es ist ähnlich wie in der Musik auch. Ich bin ja auch Hochschullehrer und da sehe ich, dass zwar glücklicherweise immer noch viele Kinder und Jugendliche zu einem Instrument greifen, aber Talent und das, was vielleicht später auch, ne, was bleiben kann in der Welt, das ist immer noch so überschaubar häufig gesät wie früher. Also es ist wirklich noch selten und insofern auch immer wieder eine Freude, wenn man eins sieht und wenn einem ein Talent begegnet.
Ich glaube, die Arbeit ist auch so ein bisschen das, also zumindest ist es in meinem Fall so, auch das Raussuchen der wirklich guten Fotos dann, ja, wenn man eine Menge macht, ist es einfach sehr viel Material da und dann zu gucken, na, welches nehme ich denn jetzt, braucht man irgendwie Zeit, muss man investieren, muss man gucken, dass man da was rausfiltert. Sie haben es gerade kurz aus der Manteltasche geholt, Ihr Smartphone. Machen Sie unterwegs Bilder? Sie haben ein schönes Motiv. Halten Sie drauf?
Ich halte schon drauf und manchmal ist es ja auch die Sorge, sich nicht mehr daran zu erinnern, sich mit dem Smartphone jetzt sozusagen so zu postieren, dass am Ende doch ein Foto rauskommt, das anders aussieht. Das kann man alles machen. Es lohnt sich mitunter auch Programme wie Lightroom oder sowas, die es ja auch für Apps gibt, zu installieren, damit man sieht, dass diese Apps tatsächlich auch mit den Fotos etwas machen, das ein bisschen freundlicher, netter und professioneller aussieht. Und dann ist es teilweise erstaunlich, was man mit den Dingern machen kann.
Ja, ist schon ganz unglaublich. Wie ist denn das mit dem Augenblick? Ich habe manchmal, stelle ich mir die Frage, fotografierst du jetzt lieber oder genießt du den Augenblick lieber live? Weil ich habe das mal in Südafrika erfahren, Kapstadt, wahnsinniger Sonnenuntergang, wilde Wellen, Gänsehaut ohne Ende und dann habe ich das fotografiert ein paar Mal und zu Hause konnte das Bild das nicht mehr so ganz schaffen, habe ich festgestellt. Und dann denke ich manchmal, machst du lieber ein Foto oder bist du einfach lieber da?
Ja, das ist genau der Zwiespalt. Wenn ein Fotograf einen Auftrag hat, dann merkt man ihm schon an, dass er tatsächlich nicht so teilnimmt und gleichzeitig muss er alles durchweg und durch die Bank, was er sieht, sofort in Kontext setzen zu seinem Auftrag. Also das Gestresstsein des Fotografen, der jetzt nur 5 Minuten hat, in denen er am Ende, wenn er Pech hat, sogar auch noch viele Menschen unter einen Hut kriegen muss, also zum Beispiel Hochzeitsfotografen, das bewundere ich insofern sehr, als dass die Guten wirklich am Ende auch eine logistische und psychologische Meisterleistung hinlegen. Aber das ist nun mal der Beruf. Ich kann auch nicht auf die Bühne gehen und 2 Wochen nicht gespielt haben. Mein Job ist es, das so leicht wie möglich aussehen zu lassen.
Jetzt machen wir Radio und hier ist es natürlich leichter, über Musik zu sprechen und sie dann auch zu spielen, als über Fotos und sie dann auch zu zeigen. Können wir nicht. Aber wir können den Menschen am Radio mal sagen, wo sie mal gucken können. Wird es 2023 eine Ausstellung geben?
Ja, wir machen 23 eine Ausstellung im Schlesischen Museum in Katowice. Das freut mich sehr, weil ich ja mal eine ganze Zeit lang das Ruhrgebiet fotografieren durfte und darüber über Deutschland so viel gelernt habe, wie eigentlich in keinem Geschichtsunterricht. Das war sehr, sehr spannend und die Parallele zu Katowice ist, dass auch dort natürlich Bergbau ein großes Thema war. Ansonsten sitze ich gerade wieder an einem neuen Porträtband, der auch im Herbst erscheinen wird. Also es gibt viel Arbeit, aber man muss dranbleiben und das ist ehrlich gesagt immer die gute Nachricht, weil alles, was gut werden soll, braucht eben dann doch ein bisschen Widmung. Aus dem Handgelenk schüttelt man eigentlich nichts mehr.
Das ist ja wie beim Kochen, was wir eben schon besprochen haben und auch bei der Musik, was letztendlich ja auch ihr Hauptgeschäft ist. Sie haben ja auch schon ein Bildband Faces of Talent, beeindruckende Fotos von uns bekannten Menschen, zum Beispiel Armin Müller-Stahl, Seal und David Guetta. Wie finden Sie da die Ideen oder die Motive? Wie entsteht so ein Fototermin? Wie kann ich mir das vorstellen?
Am Anfang war ich total unbedarft und bin einfach hingegangen und habe gedacht, ich will den jetzt so fotografieren und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich meine Kamera wieder eingepackt und bin gegangen. Und später, je mehr man sich mit der Fotografie auseinandersetzt, fängt man auf einmal an zu denken und dann ist man vorbereiteter und dann denkt man natürlich, mit all der Zeit, die man da reinsteckt, müssen das ja auch bessere Fotos werden. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Und ich bin heute fast mehr damit beschäftigt, mich wieder zu erinnern, wie ich eben auch so mal beschrieben habe, wie eigentlich mein gutes Foto von damals entstanden ist. Und es war so unkompliziert, dass ich fast das Gefühl habe, das ist die größte Kunst. Wieder eben alles Wissen loszuwerden und den Moment herzunehmen und eben die Persönlichkeit des Gegenübers in den Fokus zu rücken und sich darum zu bemühen, dass der sich gut fühlt, nicht ich.
Nicht so verkopft eben, ne?
Ja, genau.
Wie leicht ist es denn, einen Schauspieler zu fotografieren?
Schauspieler sind lustig und nicht vorhersehbar. Ich kenne Schauspieler, die sowas von gut mit der Kamera umgehen und mir Porträts liefern, wo ich das Gefühl habe, alles klar, der hat jetzt gerade seine Rolle gelernt und das lieben die Schauspieler dann auch und die Kamera liebt solche Schauspieler. Die meisten jedoch haben ein Problem mit Fotografie, weil sie eigentlich, wenn sie Filme drehen zum Beispiel, nie in die Kamera gucken. Die gucken ja immer an der Kamera vorbei und die Kamera schaut sie an, aber nicht umgedreht. Und dann reagieren sie nicht selten auch unsicher und manchmal auch unwirsch, weil sie nicht wissen, wer sie sind in dem Augenblick und ja eigentlich vor der Kamera immer auch eine Rolle spielen. Hannelore Elsner, von der ich ganz lustige Fotos machen durfte und die mir sehr vertraut hat, glücklicherweise, hat trotzdem immer etwas verlegen gelacht und gefragt, ja, wer bin ich denn jetzt? Und das ist oft bei Schauspielern der Fall.
Ich habe gelesen, Sie machen auch nur wenige Fotos, ne? Also Sie machen gar nicht so eine Serie von 40, 50 Fotos.
Ja, also mir macht das Spaß, den Augenblick auch herauszufordern, weil es auch den Fotografierten oder die Fotografierte herausfordert. Wenn ich sage, wir machen nur 5 Fotos, dann schaut mich jemand, wenn er sicherstellen will, dass da auch ein gutes dabei ist, nachher natürlich noch ein bisschen konzentrierter und anders an. Ich finde auch Fotos, auf denen Menschen lachen, nur im Ausnahmefall spannend. Ich gehe gerne auf die Suche und schaue im Gesicht mal, was hat er denn vielleicht erlebt.
Warum? Weil das Lachen eine Inszenierung ist, oder?
Ja, es ist eine Inszenierung und wir sehen wahnsinnig viele Fotos, auf denen Menschen lächeln, lachen. Aber der Moment, wo wir vor einer Fotografie, im Gegensatz zu Bewegtbild, das ja wirklich auch eine Riesenschwemme darstellt, stehen bleiben und auf die Suche gehen können, ohne dass uns jemand stört, noch dazu in dieser großen Form, also da werden ja Fotos in Überlebensgröße gedruckt und gerahmt. Das ist ein Moment, den wir fast verlernt haben und da steckt eine Menge Energie für mich drin.
Interessant an Ihrer Konstellation ist ja auch, dass Sie ja irgendwie auch die Rolle wechseln. Ne? Sie sind dann mal nicht im Mittelpunkt, sondern hinter der Kamera.
Ja, das hat mir immer auch Spaß gemacht, da ich auch in der Musik als Produzent, wenn ich mit anderen arbeite oder auch mich selbst produziere, eigentlich irgendwann festgestellt habe, dass ich den Blick von außen wirklich benötige. Als ich Alben von mir selbst ohne Produzent in Eigenverantwortung produzierte, merkte ich, dass ich das zwar in irgendeiner Form beherrsche, aber dass die Beurteilung von außen eben dann keine mehr ist. Und ich war dann froh und bin quasi grundsätzlich dazu übergegangen, mir für eigene Alben auch einen Produzenten zu nehmen, der mich immer mal wieder runterholt und sagt, ey, nee, das war schon ganz in Ordnung jetzt oder löst dich mal von diesem oder jenem, dann wird's auch gut. Also man ist befangen sich selbst gegenüber.
Gibt es jemanden, den Sie unbedingt mal porträtieren wollen? Also Sie könnten das jetzt bei mir bestellen, ich würde den jetzt liefern. Wer wäre das?
Ach, ich würde gerne mal Christoph Walz fotografieren. Ich glaube, da stehen die Chancen auch ganz gut. Der ist ja auch immer mal wieder hier. Fotos ist genau wie in der Musik, die man gerne unbedingt machen möchte, sind eine feine Sache. Aber man darf dabei nicht übersehen, dass Fotos, die man nicht geplant hat, oft doch sehr, sehr gut werden. Und deswegen sind die ungeplanten Begegnungen nicht zwingend die, die am Ende nicht auch interessant sind. Ja.
Klingt nachvollziehbar. Wo fotografieren Sie am liebsten? Im Studio oder im natürlichen Umfeld?
Ich mag Studio mittlerweile wahnsinnig gern, weil ich einfach das Pure und das Neutrale hinter dem Fotografierten total schätze. Dennoch muss ich sagen, dass mich Street Photography und das Szenario, sei es künstlich oder sei es tatsächlich gut beobachtet, auch immer wieder in den Bann zieht. Ich finde nichts langweiliger als so tote Fotografie. Aber August Sander zum Beispiel hatte ja die Gabe, Menschen auch an ihrem Arbeitsplatz so zu fotografieren, als ob er sie in einem Studio inszeniert hätte. Und Irving Penn war natürlich ein reiner Inszenierer. Also ich bin irgendwo so dazwischen, was nichts über den Status dieser Fotografen im Vergleich aussagt.
Gibt es eine Präferenz bei denen zu fotografieren, also bei den Schauspielern oder großen Künstlern, dass sie sagen, ich will lieber zu Hause oder lieber im Studio? Oder ist das?
Es kommt immer auf den Anlass an. Wenn man ein Porträtband fotografiert und irgendwie auch die Öffentlichkeit ein bisschen draufschaut, dann will man, glaube ich, auch tatsächlich Fotografien zeigen, die Standalone-Qualität haben. Nicht immer möchte man sehen, wo derjenige gerade ist, weil es vom Menschen ablenkt.
Absolut. Von wem lassen Sie sich eigentlich fotografieren?
Ich muss dringend mal wieder Fotos von mir machen lassen, weil tatsächlich sich das Auge und die Presse auch an manche Fotos so gewöhnt hat, dass es schon ans Übersehen sozusagen grenzt. Ich gehe natürlich gerne zu Fotografen, von denen ich weiß, dass die Trefferquote hoch ist und dass die auch wissen, was sie da tun. Und nicht zuletzt auch, weil ich immer wieder was von denen lerne.
Wunderschön, können sich austauschen. Und fotografieren bleibt ein gutes Stichwort, denn wir werden gleich auch ein Foto von uns beiden machen. Allerdings ganz simpel und modern mit einem Selfie, Smartphone. Warum? Weil wir diese Sendung, die jetzt leider schon ihr Ende findet, natürlich zum Nachhören in unserer Mediathek abbilden. Und dazu gibt es natürlich auch ein Foto. Ich danke Ihnen sehr herzlich, lieber Till Brönner, für Ihre Zeit bei Radio Potsdam. Liebe Hörer haben jetzt die Wahl. Sie könnten jetzt noch ein wenig länger Till Brönner hören. Zum Beispiel auch die Streamingportale machen es ja möglich. Und ich finde, die Musik passt auch ganz hervorragend zu einem wundervollen Sonntag. Oder Sie könnten sich auch um Fotografien von Till Brönner bemühen. Wie gesagt, es gibt zum Beispiel diesen schönen Bildband Faces of Talent. Oder natürlich beides, Musik und Foto. Ich danke recht herzlich für diese Stunde hier auf dem Klausberg, wo das Wetter sich auch wirklich ganz gut gehalten hat. Zufrieden?
Ja, Spaß hat's gemacht.
So soll es sein. Einen Musiktitel haben wir noch, ausgesucht und anmoderiert von Till Brönner. Und vorher danke ich Ihnen fürs Zuhören. Wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wir hören uns wieder mit Smürek trifft in der Februar-Ausgabe. Bis bald und viele Grüße, Ihr Frank Smürek und jetzt Till Brönner.
Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir vom Album At the End of the Day and I Love Her spielen. Das ist meine bisher einzige Verneigung an die Beatles.